Ja, guten Abend, liebe Geschwister, auch von mir. Schön, dass ihr heute gekommen seid, auch heute Abend hier zu dieser Bibelstunde. Wir möchten heute einsteigen mit dem ersten Jünger aus der Liste mit Petrus. Und letzte Woche haben wir uns angefangen, einen Überblick zu verschaffen über die Jünger insgesamt und haben uns angesehen, warum Jesus seine Jünger erwählte. Wir haben gesehen, dass die Zeit für Jesus immer knapper wurde, noch etwa 18 Monate bis zum Kreuz. Und er diesen Weg gehen musste, einige seiner Jünger auszuerwählen in einen Kreis von 12 Personen. Und ganz offensichtlich hat Jesus bei seinen Jüngern auf andere Dinge geachtet, als wir es tun würden. Wenn wir 12 Personen auserwählen müssten, die bis an das Ende der Welt gehen, um diese Botschaft weiterzugeben, würden wir wahrscheinlich andere Personen aussuchen, als diejenigen, die Jesus ausgesucht hat. Aber jeder einzelne dieser Jünger, er brauchte die Beziehung zu Jesus, um dadurch geschliffen zu werden, um verändert zu werden, um geprägt zu werden. Und ähnlich wie es diesen Jüngern ging, die in der Nähe Jesu waren, geht es auch uns heute in unserem Leben, dass wir diese Dinge brauchen, dass wir diese Nähe zu Jesus brauchen und Erlebnisse mit Jesus brauchen und ein Leben mit ihm brauchen, damit wir dadurch auch wachsen können in unserem Leben. Während wir uns also in Zukunft mit einzelnen dieser Jüngern beschäftigen werden, werden wir einen Spiegel von Gott vorgesetzt bekommen, in dem wir uns immer wieder neu erkennen. Heute möchten wir uns mit dem ersten Teil von Petrus auseinandersetzen. Ich habe ihn einfach mal genannt, Petrus der Klassensprecher, weil er selbst diese Rolle wahrnimmt, der Klassensprecher dieser Gruppe zu sein. Und ich möchte mich nochmal an diese Liste orientieren. Ich werde diese Liste eigentlich Bibelstunde für Bibelstunde durcharbeiten und werde mich hier am Lukas-Evangelium orientieren, an dieser Liste, also die Reihenfolge, die Lukas ausgewählt hat. An dieser werden wir uns auch an den Personen orientieren. Und über Petrus wollen wir 3 Einheiten haben und heute die erste, ihn als Klassensprecher etwas näher zu untersuchen. Ich möchte heute zuerst auf die Hintergründe und auf die allgemeinen Informationen über Petrus eingehen, damit wir ihn besser verstehen können. Damit wir besser verstehen können, wer er war und woher er kam und was auch seine Prägung war. Ja, allgemeine Infos. Petrus, er tritt oft mit seinem Bruder Andreas auf. Sie werden oft in der Bibel gemeinsam genannt. Und beide gehören zu den Aposteln von Jesus, auch beide gemeinsam als Brüder im engeren Kreis von Jesus. Diese 2 Brüder, das wird immer wieder in der Bibel erwähnt, dass sie Brüder waren, kamen ursprünglich aus dieser Stadt Bethsaida, die auch hier auf der Karte aufgemalt ist, im Norden des Sees. Es wird einmal erwähnt, dass Philippus aus Bethsaida kam, das auch die Stadt von Andreas und Petrus war. Nun, die Bibel verrät auch weiterhin, dass Petrus einen Vater hatte und dieser Vater wird auch genannt. Die einen Übersetzungen nennen ihn Jona, die anderen nennen ihn Johannes. Das sagt Jesus an einer Stelle über Petrus: Simon bar Jona, Simon, Sohn des Jona. Später wird uns dann berichtet, dass Petrus dort nicht geblieben ist. Also das war seine Heimatstadt, dort ist er geboren und aufgewachsen, aber er ist nicht dort geblieben, sondern er hat später seinen Wohnsitz verlagert in eine andere Stadt und von dort aus sein Leben weiter aufgebaut. Das ist die Stadt Kapernaum, die nicht weit weg davon war. Und dort haben sie sich dann gemütlich gemacht und haben dort ein Haus gehabt und haben dort ihr Leben weiterhin aufgebaut. Petrus, er zog nach Kapernaum aus einem bestimmten Grund, nicht weit von seiner Geburtsstadt weg, um dort einen Fischerbetrieb aufzubauen. Er war dort als Fischer tätig und arbeitete dort mit seinem Bruder und mit anderen Fischern gemeinsam. Wir können eigentlich auch davon ausgehen, weil sie immer in Verbindung erwähnt werden, dass auch Jakobus und Johannes, die auch Brüder waren, zu diesem Fischerbetrieb gehörten und die auch zusammen in einem Haus gelebt haben. Petrus war auch verheiratet, das wissen wir auch über ihn. Einmal ist Jesus in dem Haus seiner Schwiegermutter und macht sie gesund. Aber auch Paulus erwähnt im 1. Korintherbrief, dass er verheiratet war. Nun, dieser Fischerbetrieb, dabei wird sehr deutlich, das wird immer wieder erwähnt, dass Petrus ein Fischer war, weil Jesus ihm oft beim Fischen begegnet. Und damals waren Fischer nicht alleine unterwegs. Meistens waren sie gemeinsam und hatten ein Netzwerk von mehreren Fischern, die alle gemeinsam zusammengearbeitet haben, um sich später auch gegenseitig auszuhelfen. Und später gehen wir noch auf eine Stelle in Lukas 5 ein, wo das nochmal mehr deutlich wird. Aber dort in dieser Geschichte schickt Jesus Petrus dann raus zum Fischen. Und obwohl Petrus die Nacht über auf dem See war und nichts gefangen hat, geht er auf Jesu Rat noch einmal hin. Und dort werden dann die anderen, die ihm zu Hilfe kommen, seine Genossen oder seine Mitarbeiter genannt. Sie hatten also mehrere Boote und sie waren gemeinsam mit mehreren Leuten dort, um diesen Fischerbetrieb aufrechtzuerhalten und damit auch ihr Geld zu verdienen. Können uns das so vorstellen, dass sie tagsüber ihre Netze gewaschen haben und sie geflickt haben, wenn es notwendig war, ihre Werkzeuge und Boote instand gehalten haben und nachts vor allem draußen waren, um dort zu fischen. Das war das, womit Petrus sein Geld verdient hat. Ich habe es vorher erwähnt, er hat seinen Wohnsitz nach Kapernaum umverlagert. Und diese zwei Städte, in denen er aufgewachsen und gelebt hatte, die gibt es heute nicht mehr. Die sind heute nicht mehr wirklich bewohnt oder bewohnbar. Aber es gibt in diesen Bereichen sehr viele Ausgrabungen und Ruinen, aber keine wirkliche Stadt, in der man heute noch lebt. Nun, viele Jahre später, gar nicht so weit weg von uns, 1968 bis 91, wurden dann in Kapernaum einige Ausgrabungen vorgenommen und dabei wurden Reste von einem Fischerhaus entdeckt, das in der Christenzeit besonders verehrt wurde. Ist auch hier sichtbar auf dem Bild, dass die Überlieferungen dann darauf zurückgehen, dass dieses Haus wohl Petrus gehört haben muss, sehr nah am See auch gelegen. Und die Beschaffenheit von diesem Haus, die lässt darauf schließen, dass es erstmal ein normales Fischerhaus war und im ersten Jahrhundert dann viele Dinge dort entdeckt wurden oder viele Zeichnungen und Inschriften an den Wänden des Hauses sichtbar waren, die auf Jesus hindeuten, auf gewisse Glaubensgrundsätze, auch auf Petrus als Person hindeuten. Und dann im 5. Jahrhundert hat man angefangen, auf diesem Fischerhaus eine achteckige Kirche zu bauen. Und diese Kirche wurde dann benutzt, um dort Versammlungen unter Christen zu halten. Später dann, als es jetzt alles ausgegraben wurde, hat man dann eine neue Kirche darauf gebaut, die einen großen Touristenzuwachs bekommt und viele dorthin reisen, um sich das anzuschauen. Und diese neue Kirche, die dort errichtet wurde, zwischen diesen Ruinen, die hat in der Mitte einen Glasboden. Und wenn man durch diesen Glasboden nach unten schaut, dann kann man etwa einige Reste des Hauses von Petrus sehen, das ungefähr so aussehen kann. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch von dieser Kirche war. Ich war noch nicht dort, aber scheinbar gibt es da ein paar Reste von diesem Haus von Petrus, das sehr gefeiert wird. Ihm ist das, glaube ich, ganz egal, was die Menschen daraus gemacht haben, aber es ist eines der letzten Überbleibsel, das von ihm irgendwie übrig geblieben ist. Was besonders an Petrus ist, dass er zum Ersten in dieser Liste wird. Er wird nicht nur als Erster genannt, er wird als Erster genannt, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Unter den Aposteln ist uns auch niemand so bekannt wie Petrus. Keiner tritt so sehr in Erscheinung wie er. Von allen Namen, die in den Evangelien erwähnt werden, ist nach Jesus Petrus der meistgenannte Name. Keiner wird so oft genannt. Er ist nicht nur der Erste, der in dieser Liste auftritt, sondern in Matthäus 10, Vers 2 lesen wir, die Namen der 12 Apostel sind aber diese, der Erste, Simon, der auch Petrus genannt wird. Das Wort, das wir hier für der Erste hören oder lesen, ist nicht zu verstehen als der Erste in einer Liste, sondern es ist der Erste, der Gruppenführer, der Anführer dieser Gruppe. Dieses Wort wird auch anderswo übersetzt mit er ist der Wichtigste, er ist der Angesehenste, er ist der Führende. Matthäus will uns also an dieser Stelle wissen lassen, dass Petrus den ersten Platz unter all seinen Jüngern eingenommen hat und auch von den Jüngern wohl so gesehen und akzeptiert wurde. Und bevor wir uns gleich mit diesem ersten Apostel beschäftigen wollen, was ihn so ausgezeichnet hat, was sein Wesen, sein Charakter war, wollen wir uns noch seine Berufung anschauen. Wie war seine erste Begegnung mit Jesus? Die erste Begegnung, die wird uns berichtet im Johannesevangelium in Kapitel 1. Und das geschieht über seinen Bruder, über den Andreas. Andreas kannte Jesus vor Petrus. Und Andreas war eine Zeit lang, schon bevor er Jesus kennengelernt hat, war er ein Jünger von Johannes dem Täufer. Auch noch ein anderer wird erwähnt, der bei Johannes dem Täufer ist. Und wir können sehr stark davon ausgehen, dass das Johannes ist, der Apostel Johannes, der Sohn des Zebedäus. Diese zwei waren also bei Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer, er sieht dann Jesus und er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er macht sie darauf aufmerksam, das ist das Lamm Gottes, das ist der Christus, der all das tun wird. Und daraufhin sind sie nicht länger bei Johannes dem Täufer, sondern sie laufen schnell Jesus nach. Sie laufen ihm nach und wollen Zeit mit ihm verbringen. Und ich möchte einige Verse vorlesen, dann ab Vers 40 in Johannes 1. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder, Simon, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Also Andreas und Johannes, sie sind zuerst bei Johannes dem Täufer und dann laufen sie Jesus nach und Jesus fragt sie, hey, was wollt ihr eigentlich von mir? Und sie sagen, zeig uns, wo du wohnst, zeig uns, wo du lebst. Und er sagt, kommt und seht, und sie sind den Tag über dann bei Jesus. Und das war so einprägsam für Andreas, das war so bedeutend für Andreas, dass er das Erste, was er macht, ist, gleich zu seinem Bruder zu gehen und zu sagen, hey, ich habe Jesus gefunden. Ich habe den Messias gefunden, ich habe den Christus gefunden. Er war gleich überzeugt davon, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Und er bringt seinen Bruder zu ihm. Petrus hört also von Jesus zum ersten Mal durch seinen Bruder Andreas, aber nicht irgendwie, sondern er bringt ihm gleich das ganze Programm. Er führt ihn direkt zu Jesus. Und hier lesen wir noch gar nichts von Petrus. Wir lesen gar nicht, wie er reagiert hat, was er gesagt hat, wie er es empfunden hat. Wir lesen nichts von seinen inneren Gefühlen darüber. Aber in dieser ersten Begegnung, die Petrus mit Jesus hat, da spricht nur Jesus. Da sagt Petrus gar nichts. Das ist ungewöhnlich für ihn, aber er sagt nichts. Und Jesus, es wird uns deutlich, er kennt ihn. Er weiß, wer dieser Petrus ist. Er nennt ihn nicht nur mit Namen, sondern auch mit dem Familiennamen. Er weiß, welcher Familie er angehört. Und Jesus macht etwas Bemerkenswertes. Er gibt ihm einen neuen Namen. Er gibt ihm einen anderen Namen, einen Spitznamen, könnten wir sagen. Und so tauchen in der Bibel drei Namen für Petrus auf. Wenn wir die Bibel lesen, finden wir diese drei Namen. Es gibt einmal Simon, Simon Barjona. Das ist sein richtiger Name und das bedeutet so viel wie Gott hört oder eigentlich bedeutet es noch viel mehr wie er hört. Dann finden wir den Namen Petrus, das ist griechisch und bedeutet sowas wie Stein. Und dann taucht auch öfter der Name auf Kephas, was die gleiche Bedeutung hat, nur in einer anderen Sprache, in Aramäisch. Petrus und Kephas sind also, das ist der gleiche Name, nur in einer anderen Sprache. Petrus bekommt hier also diesen neuen Namen zugesprochen, der zeigen soll, dass Jesus in ihm etwas sieht, das er werden soll. Noch ist er Simon. Noch ist er der, der hören soll, der hören muss, aber er soll zu einem Stein werden, zu einem Felsen werden. Also alles andere als das, was er zu diesem Zeitpunkt war. Das ist die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte. Dann gibt es noch eine weitere, die finden wir in Lukas 5. Auch hier möchte ich ein paar Verse vorlesen. In dieser zweiten Situation, in der das stattgefunden hat, Jesus ist dort am See. Und er predigt an diesem See Genezareth und dort steht er am Ufer und die Menschen, die dort sind, sie kommen ihm immer näher und es wird für Jesus schwer, von dort aus weiter zu predigen, weil die Volksmenge ihn immer mehr so bedrängt und immer mehr ans Wasser drängt. Und dann sind dort einige Fischer, die ihre Boote machen, ihre Netze waschen und er steigt in dieses Schiff, das Simon Petrus gehört und er lässt Petrus ein Stück weit herausfahren und von dort aus predigt Jesus weiter. Und dort würde ich gerne einsteigen, ab Vers 4 dann einige Verse vorlesen. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach, Meister, Wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Genossen, in einem anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Hier sehen wir also mehr oder weniger Petrus zum ersten Mal in Aktion. Zuerst will Petrus das gar nicht tun, was Jesus ihm sagt. Wahrscheinlich, weil er sich auskennt mit seinem Beruf und weil er weiß, dass das, was Jesus sagt, eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber weil Jesus eben besonders ist, geht Petrus nochmal darauf ein und erlebt eine große Überraschung. Aber zuerst ist Petrus zurückhaltend. Er will nicht zurecht das tun, aber um Jesus vielleicht einen Gefallen zu tun, macht er das. Und ich kann Petrus sehr gut verstehen an dieser Stelle. Petrus, er war ein leidenschaftlicher Fischer, er hat damit sein Geld verdient, er hat ein Unternehmen aufgebaut, er hatte Genossen in diesem Unternehmen und mit diesem Beruf hat er all diese Leute, all das Werkzeug, all die Boote und all das verhalten. Und dann kommt da so ein Zimmermannssohn und gibt ihm irgendwelche Fischerratschläge. Und ich kann verstehen, dass man das nicht so gern hört. Ich kann verstehen, dass man im ersten Moment sagt, ich weiß, wie mein Job funktioniert. Ich weiß, was ich zu tun habe und das, was du sagst, funktioniert nicht wirklich. Aber Petrus, er tut das, was Jesus ihm sagt und er hat den Fang seines Lebens. Es sind so viele Fische im Netz, dass die Netze drohen zu reißen und die Schiffe beginnen zu sinken. Aber danach neigt Petrus zu genau einem entgegengesetzten Verhalten. Er fällt vor Jesus auf seine Knie und er will Jesus gar nicht nah sein in diesem Moment. Er bittet Jesus eigentlich sogar zu gehen, weil er seine Vollkommenheit erkennt, seine Macht erkennt, seine eigene Sünde auch darin sieht. Aber Jesus verheißt ihm, ein Fänger von Menschen zu werden. Und die, die dort sind, die Fischer, sie lassen alles liegen und sie gehen mit Jesus mit. Sie gehen Jesus nach. Das Erste, das wir so ein bisschen beobachten können in dieser ersten Geschichte, ist, dass Petrus ein Mann war, der bereit ist, schnell zu handeln. Er denkt nicht erst lange nach, er argumentiert nicht sehr lange, sondern er ist schnell und er ist vielleicht auch voreilig manchmal. Er ist ein Mann, der schnell Initiative ergreift und schnell für eine Sache zu begeistern ist, aber leider auch schnell dabei, sein Verhalten wieder zu ändern in ein anderes Extrem. Leider auch schnell dabei, sich wieder genauso schnell entmutigen lassen zu können. Seine beginnende Euphorie entwickelt sich immer wieder schnell in eine Niedergeschlagenheit. Und das werden wir gleich beobachten, wenn wir durch ein paar Bereiche seines Lebens gehen oder seiner Begegnungen, die er mit Jesus und den anderen Jüngern hatte. Denn obwohl Petrus sehr sprunghaft und sehr vorschnell war, wurde er trotzdem von den Jüngern und allgemein unter den ersten der Jünger akzeptiert. Er ist immer der heraussticht, er ist immer der besonders nah an Jesus dran ist. Er ist im engsten Kreis von Jesus und er weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Er hat Dinge mit Jesus erlebt, die sonst niemand erlebt hat. Wir wollen uns heute drei Aspekte herausnehmen, in denen wir Petrus ein bisschen mehr beobachten können, die wir aber auch auf uns übertragen können. Zuerst wird Petrus hier zum Sprecher dieser Gruppe. Wir müssen das also ein bisschen unterscheiden. Nicht alle Bibelstellen sind ein Beweis dafür, dass Petrus immer der Erste sein wollte, dass Petrus immer vor den anderen sein wollte und immer die beste Antwort hatte, wie vielleicht der nervige Schüler, der immer streckt und immer als Erster streckt und immer alles rausrufen will. Das war nicht immer Petrus, sondern er war auch oft einfach ein Sprachrohr für die Gruppe. Immer wieder sagt Petrus Dinge, die alle gedacht haben oder die alle sagen wollten, aber er ist halt der, der im Namen der Gruppe spricht, der im Namen der Gruppe eine Frage stellt und alle freuen sich darüber, dass er das macht. In Matthäus 15 als Beispiel wird erwähnt, dass Jesus einen Menschen oder Jesus berichtet darüber, was einen Menschen verunreinigt. Und er geht darauf ein, dass nicht das, was in den Mund reinkommt, einen Menschen verunreinigt, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und die Pharisäer, sie nehmen sehr Anstoß an diesen Worten und die Jünger verstehen vielleicht auch noch nicht so recht, was bedeutet das alles? Und dann sagt Petrus diese Worte. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute uns dieses Gleichnis. Petrus ist nicht alleine, der dieses Gleichnis nicht versteht, sondern die anderen, sie verstehen es auch nicht. Und er redet aber im Namen der Gruppe und er fragt. Und das wiederholt sich dann an vielen Stellen. Dabei geht es Petrus nicht immer nur um sich selbst, sondern ihm geht es tatsächlich um die Gruppe. Er nimmt sozusagen in dieser Gruppe eine wichtige Rolle ein, indem er in ihrem Namen auch spricht und Dinge sagt und Dinge weitergibt. Das wiederholt sich dann an vielen Stellen. Manchmal machen wir Petrus den Vorwurf, er würde all die anderen Jünger abhängen wollen. Und ihm ginge es immer nur um sich selbst. Aber das stimmt nicht so ganz. In einigen Aussagen, die er tätigt, zeigt sogar, dass er den anderen gegenüber, den anderen Jüngern gegenüber eine Wertschätzung hat und sie als gleich mit ihm ansieht. Ein Beispiel dafür möchte ich auch bringen. Matthäus 19 wird das deutlich in Vers 27. Da heißt es, da sagt Petrus zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun zuteil werden? Petrus, er spricht hier nicht nur von sich allein. Er hebt nicht nur sich selbst in den Vordergrund und sagt nicht nur von sich selbst, Herr Jesus, ich habe alles verlassen, ich bin dir nachgefolgt, ich habe meinen Fischerbetrieb irgendwie aufs Spiel gesetzt oder ihn stillgelegt, sondern er spricht von ihnen allen. Und er sagt, hey, wir alle, wir haben alles verlassen. Wir haben nichts mehr. Wir haben unseren Beruf hinter uns gelassen, unsere Häuser, wir sind dir nachgefolgt. Wir sind die ganze Zeit hier draußen. Unsere Familien sind alleine zu Hause. Das haben alle Jünger erlebt. Sie alle haben diese Entbehrungen gehabt und sind Jesus nachgefolgt. Und auch hier spürt man das. Und Petrus, er spricht im Namen der Gruppe und man spürt ihm auch an, dass er sich nicht über die anderen stellt mit dieser Aussage. Also das ist die eine Sache, die wir an Petrus lernen können. Er ist in gewisser Weise der Sprecher für die Gruppe. Aber nicht nur das, das ist vielleicht dann der Nachteil, er ist der Vorschnelle. Er ist vorschnell geworden. Nicht immer hat er diese Wertschätzung für die anderen entgegengebracht. In seinen Worten und in seinen Gedanken ist Petrus ganz oft voreilig. Und diese Voreiligkeit und dieses Schnelle in seinem Charakter ist ihm nicht immer zum Vorteil geworden. Und hier gibt es drei Dinge, die wir durchgehen möchten. Zum einen sehen wir, dass er eigenwillig ist. Dass er eigenwillig ist. Die erste Situation, die ich uns aufmalen will, ist, als Jesus von seinem bevorstehenden Tod am Kreuz spricht und er die Jünger darauf aufmerksam macht und darauf vorbereitet, was passieren wird. Er sagt ihnen, dass er nach Jerusalem gehen wird. Er sagt ihnen, dass er dort durch die hohen Priester, durch die Schriftgelehrten und Pharisäer viel erleiden muss und dass er dann dort von ihnen oder durch sie getötet wird und am dritten Tag aufersteht. Das sagt Jesus ihnen dort. Und das war ja auch der Auftrag Jesu. Das war ja auch der Wille Gottes. Dazu ist Jesus auf diese Welt gekommen, um genau das zu tun. Aber das gefällt Petrus nicht. Petrus gefällt diese Aussage überhaupt nicht. Also was macht man, wenn irgendjemand was Dummes sagt? Dann nimmt man die Person zur Seite, oder? Und redet mal ein ernstes Wort. Naja, und das macht Petrus dann mit Jesus. Er nimmt ihn zur Seite, um ihn zu ermahnen. Und ich möchte auch diesen Vers vorlesen, Vers 22 in Matthäus 16. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Petrus, er tadelt Jesus. Und vermutlich haben wir von dem Wort tadeln eine viel zu freundliche Bedeutung, ein viel zu sanftes Verständnis. Dieses Wort tadeln bedeutet an dieser Stelle so viel wie jemanden anfahren, jemanden bedrohen, jemanden strafen. Auf diese Weise redet Petrus hier mit Jesus. In gewisser Weise von oben herab und sagt ihm, dass nichts davon, wovon er geredet hat, ihm widerfahren sollte. Für Petrus scheint das alles irgendwie so zu sein, als ob Jesus an dem Tag einfach alles zu viel geworden ist und er mal runterkühlen muss. Und er nimmt ihn zur Seite und will ihn zur Vernunft bringen. Was Petrus hier also getan hat, ist völlig entgegengesetzt von dem, was er hätte tun sollen. Er reagiert nämlich nicht im Glauben, sondern im Unglauben. Er denkt nicht geistlich, sondern menschlich. Er beschränkt Jesus auf die Situation im Hier und Jetzt. Und sicher, das war schön für Petrus, so mit Jesus unterwegs zu sein, der Erste unter den Jüngern zu sein, vielleicht schon so der stellvertretende Messias vielleicht. Aber wenn Jesus das nicht tun würde, wenn Jesus nicht nach Jerusalem gehen würde und dort all das tun würde, was er gesagt hat, könnte heute keiner von uns hier sitzen. Dann würde es auch schlecht für Petrus aussehen. Und Jesus, er ist verärgert an dieser Stelle und er kritisiert Petrus sehr stark dafür, nennt ihn sogar Satan und schiebt ihn zur Seite, weil dieses Ärgernis für ihn bedeutet, dass er gegen ihn ist, gegen Gott ist. Und Petrus, er hat noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, er hat einfach schnell geredet und er verstand gar nicht, warum Jesus das gesagt hat. Er verstand gar nicht, warum das wichtig war. Er handelt so fleischlich, dass er hier sogar als Feind des Evangeliums, für das er später maßgeblich dazu beiträgt, es weiterzugeben in Jerusalem und in den umliegenden Kreisen, hier doch als Feind. Petrus, er will nicht, dass Jesus den Weg gehen muss, den er gehen muss. Er stellt sich gegen den Willen Gottes und er meint besser zu wissen, was der bessere Weg ist, der richtige Weg ist. Und das tut er nicht in einer Demut, sondern das tut er direkt und klar und überzeugt davon. Und ich weiß nicht, ob du das irgendwie aus deinem Leben wieder erkennst, aber ich denke, uns geht es immer wieder genauso. Dass Jesus Wege in unserem Leben geht, die uns nicht gefallen. Und wir würden das auch zum Ausdruck bringen vor Jesus und ihm sagen, Jesus, doch nicht so. Das muss doch nicht sein, dieser Weg ist nicht gut und er ist auch nicht gut für mich. Lass uns doch lieber diesen anderen Weg gehen. Und wenn wir Jesus beeinflussen könnten, und gehen wir mal davon aus, Jesus würde uns in seine Pläne über unser Leben einweihen, wie oft würden wir sagen, ah, ich habe einen besseren Vorschlag. Das gefällt mir nicht. Diese finanzielle Armut, die du geplant hast in meinem Leben, die will ich nicht haben. Und diese Krankheit, die da kommen wird, die will ich auch nicht haben. Und dieses Kind, das vielleicht so nervenaufreibend ist und mir alle Geduld raubt, vielleicht könnte das einen anderen Charakterzug dann bekommen in deiner Planung. Wir würden versuchen, Jesus zu bewegen für andere Wege, für andere Dinge, die uns begegnen. Aber manchmal führt Gott uns durch Wege, die uns nicht gefallen. Und wenn er uns nach unserer Meinung gefragt hätte, dann hätten wir 100 Punkte einwerfen können, um ihn davon zu überzeugen, dass unser Weg besser ist. Petrus, er hat keine Ahnung. So wie auch wir in unserem Leben keine Ahnung haben. Er redet zu schnell und er hat zu schnell eine eigene Meinung darüber, wie der Wille Gottes sein sollte und wie auch sein Leben an der Hand Jesu laufen sollte. Und Petrus, er verlässt sich hier auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Weisheit. Er hört gar nicht zu, was Jesus eigentlich damit ausdrücken will, warum all das notwendig ist. Er hat seinen eigenen Weg, für den er sich entschlossen hat. Und so schnell, wie das in dieser Situation ist, nicht wahr? Auf einmal ist er der Feind. Auf einmal ist er der, der sich gegen Gott gestellt hat, nur weil er eine gute Idee hatte. Und genau das begegnet uns auch immer wieder von Zeit zu Zeit, nicht wahr? Es geschehen Dinge, aber wir wollen lieber unseren eigenen Weg gehen. Es gibt immer noch genügend Situationen in unserem eigenen Leben, in denen wir schnell dabei sind zu meinen, dass wir es besser wissen als Gott. Besser wissen, was gut für uns ist. Besser wissen, was Gott tun sollte. Genauso war es bei Petrus. Er war nicht bereit, diesen Wegen Gottes zu vertrauen. Und er wurde zum Ärgernis, weil er eigenwillig war, weil er seinen eigenen Willen über den Willen Gottes gestellt hat. Eine andere Sache, die das mit sich brachte, war seine Unbeständigkeit. Eine Situation, als Jesus seine Jünger mit einem Boot vorausgeschickt hatte und Jesus dann auf den Berg ging, um dort zu beten. Und später in der Nacht, da trifft Jesus seine Jünger auf dem Wasser. Und nicht irgendwie, sondern er geht auf dem Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus vom Berg auf dieses Wasser kam. Das war eine ganz ordentliche Strecke, aber irgendwie hat er es geschafft. Und der Text sagt uns, dass das in der vierten Nachtwache war. Jetzt fragst du dich dann, warum die vierte Nachtwache? Die Juden hatten doch nur drei Nachtwachen. Ja, die Juden haben ihre Nacht in drei Teile geteilt, aber durch den Einfluss der Römer war das in der Zeit Jesu schon so, dass sie vier Nachtwachen hatten. Also die Abendwache fängt um 18 Uhr an und geht bis 21 Uhr, dann kommt die Mitternachtswache bis 0 Uhr, dann der Hahnenruf bis 3 Uhr und dann kommt die Morgenwache, das ist dann die vierte, die ist zwischen 3 und 6 Uhr. Das heißt, Jesus begegnete ihnen auf dem Wasser zwischen 3 und 6 Uhr in der Nacht oder am Morgen. Kann man sich streiten, wann man sonst so aufsteht. Also Jesus kam in dieser letzten Nachtwache und begegnet ihnen auf dem Wasser, aber er schwimmt dort nicht, er ist nicht auf einem Boot oder so, sondern er geht auf dem Wasser. So wie wir auf der Straße oder auf dem Feld gehen würden, so geht Jesus auf dem Wasser. Nun, und die Jünger, sie sehen ihn und sie halten ihn für ein Gespenst. Und wir müssen uns vorstellen, das waren Fischer. Die meisten von ihnen waren Fischer. Wahrscheinlich 7 von ihnen waren Fischer, die es gewohnt waren, nachts auf See zu sein. Die waren es gewohnt, dort Nacht für Nacht zu sein und Fische zu fangen. Und der Text sagt uns, sie haben vor Angst geschrien. Das waren keine Kinder, das waren keine Frauen. Sie haben vor Angst geschrien. Es war also wahrscheinlich nicht gerade unauffällig oder nicht gerade etwas Gewöhnliches, was sie vorher schon mal gesehen hätten. Sie waren nicht nur verwundert, sondern sie haben Angst gehabt. Und als die Jünger dann erkennen, dass das Jesus war, bekommt Petrus sofort eine glorreiche Idee, das Gleiche zu tun wie Jesus. Was Jesus kann, will ich auch können. Also bittet er Jesus, ihm diese Macht zu geben oder ihm die Möglichkeit zu geben, das Gleiche zu tun. Und Jesus sagt, ja, komm. Und auch hier ist Petrus wieder sehr sprunghaft. Er springt ins Wasser, hat in dem einen Moment so sehr Angst, dass er sich fast schon in die Hosen macht. Und dann in der nächsten Situation ist er auf einmal der mutigste Mensch, der irgendwo dort in der Gegend ist, der auf dem Wasser gehen kann und will. Und dann heißt es in Vers 28, Matthäus 14, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus, er steigt also aus dem Schiff und geht auf dem Wasser genauso wie Jesus. Und er geht immer näher zu Jesus und als er bei Jesus ist, am Ziel angekommen ist, irgendwie ändert sich seine Situation wieder schlagartig. Aber das muss atemberaubend sein, oder? In so einem Sturm einfach auf der Wasseroberfläche laufen zu können. Er blickt zu Jesus und er geht auf ihn zu. Dann schaut er wieder weg zu Jesus und er sieht den Wind und die Wellen und er sinkt ins Wasser und schon ist der Spaß vorbei. Und Jesus errettet diesen erfahrenen Fischer, der Nacht für Nacht seit vielen Jahren draußen ist und nennt ihn Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Nun, wir dürfen Petrus an der Stelle nicht in ein zu schlechtes Licht rücken und müssen auch ein bisschen aufpassen, denn es erfordert auch viel Mut und Glaube, überhaupt diese Idee zu haben, und die Umsetzung, auf dieses Wasser rauszugehen und auf dem Wasser zu laufen. Wir kritisieren ihn meistens dafür, dass er im Wasser dann gesunken ist und kleingläubig war, aber er hatte doch auch schon eine gute Portion an Glauben, dass er überhaupt bereit war, auf dieses Wasser zu gehen und Jesus darum zu bitten. Das war kein so langes Vergnügen für ihn. Er sank ins Wasser und musste von Jesus gerettet werden. Aber sowas, wie Petrus hier passiert ist, im wortwörtlichen Sinn, wird dir und mir wahrscheinlich nicht passieren. Wir werden wahrscheinlich nie in unserem Leben einfach so über Wasser gehen können, wie über die Straße. Dafür gibt es Naturgesetze, an die wir gebunden sind. Und die wurden halt in dem Moment für Petrus verändert. Aber ist es dir schon mal in deinem Leben passiert, dass du in dem einen Moment so richtig begeistert warst für Jesus, so richtig voller Tatendrang warst für ihn, so richtig ermutigt, voll von Motivation und bereit warst, in diesem Moment den ganzen Willen Gottes zu tun. Und kurze Zeit später ist das alles irgendwie nicht mehr da. Kurze Zeit später sinkt die Ermutigung und sie ist nicht mehr da. Ist es nicht manchmal so, dass wir einen Weg oder eine Etappe in unserem Leben anfangs so begeistert gehen, so ermutigt gehen und dann vergeht eine kurze Zeit und wir schauen gefühlt nur einmal weg von Jesus. Wir schauen nur einmal weg von Jesus auf die Dinge, die uns Angst machen, auf die Sorgen, die auf uns warten. Wir sehen auf den Gegenwind in unserem Leben, auf die Wellen und auf den Wind, der gegen uns ist und die uns irgendwie das Gefühl geben, wir kommen gar nicht voran, wir kommen da gar nicht dagegen an. Und diese Angst, sie raubt uns dann das ganze Vertrauen, das wir anfangs in Jesus hatten. Und so ging es Petrus. Ich bin mir sicher auch, dass wir in unserem eigenen Leben immer wieder in Situationen hineinfinden, in denen es so ist. Jesus ist da. Und er befähigt uns, im Glauben zu ihm zu kommen und im Glauben diese Glaubensschritte gehen zu können. Und das ist ein sicherer Weg, weil es sein Weg ist, weil wir dann bei ihm sind. Aber sobald wir von ihm wegsehen und auf die Dinge sehen in unserem Leben, die uns Angst machen, ist die Gefahr so groß, dass wir zweifeln und abstürzen in der Beziehung zu ihm, schwächer werden in der Beziehung zu ihm. Paulus hat stark, begeistert und zielgerichtet angefangen, hier auf dem Wasser zu gehen. Aber er sank, weil sein Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet war, sondern auf seine Probleme. Und das wird an vielen anderen Stellen auch deutlich, dass er oft unbeständig war in diesen Situationen, aber auch stolz. Er war auch stolz. In einer anderen Situation, recht am Ende der Zeit, die Jesus noch mit seinen Jüngern hatte, kündigt Jesus nicht nur sein eigenes Leiden und Sterben an, sondern auch, dass die Jünger, und zwar jeder Einzelne von ihm, weglaufen würde, ihn verlassen würde, ihn im Stich lassen würde. Und Petrus sagt dann zu ihm, wenn auch alle anderen Anstoß nehmen, ich aber nicht. Petrus ist sich an dieser Stelle so sicher, dass er nicht so handeln wird, wie Jesus ihm voraussagt. Er sagt, Jesus, die anderen, die werden vielleicht weglaufen, aber ich nicht. Die anderen werden vielleicht Anstoß an dir nehmen, aber ich nicht. Er ist sich sicher, dass er nie zu denen gehören würde, die weglaufen. Und Jesus macht ihm nochmal klar und macht es ihm sogar ganz deutlich klar und sagt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber Petrus, er will das nicht auf sich sitzen lassen und macht es Jesus auch nochmal sehr klar. Da sehen wir, das ist eine Diskussion. Petrus, er will gar nicht wahrhaben, was Jesus ihm hier sagt und macht es ihm nochmal ganz klar. Er aber beteuerte über die Maßen, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann ein Zusatz, ebenso, aber sprachen auch alle anderen. Er sagt also zu Jesus, Jesus, lieber sterbe ich, als dich zu verleugnen. Und auch hier merken wir in einer gewissen Weise, wie die anderen die gleichen Worte sprachen, aber Petrus nochmal ganz besonders hervorgehoben wird. Und er ist überzeugt, dass er Jesus in diesen Tod folgen würde. Er ist sich sicher, dass er Jesus nicht verlassen würde, nicht schwach werden würde. In Petrus seinen Gedanken ist es viel eher so, Jesus hat eher Unrecht. Jesus irrt sich eher, als dass ich schwach werden würde. Eher sterben sie gemeinsam, als dass Petrus Jesus im Stich lässt. Ihr Lieben, das ist wohl eine Sache, die wir lernen müssen. Wir sind schnell überzeugt davon, uns sicher zu sein. Überzeugt von uns selbst zu sein. Wir sehen uns zwar als Sünder und wir sehen uns auch als Sünder, die sündigen. Aber bei gewissen Sünden und bei gewissen Lebensumständen würden wir von uns aus sagen, das würde ich nicht tun. Auch wenn andere das tun, ich würde sowas nie tun. Aber ist es nicht immer wieder so, dass wir uns für zu gut halten? Dass wir uns für zu würdig halten? Dass wir automatisch in uns ein Empfinden haben, dass wir auf Menschen herabblicken, die Dinge tun, von denen wir meinen, dass wir sie nie tun würden? Gibt es nicht Sünden, von denen reden wir, die so krass sind, dass wir meinen, wir würden sowas nicht tun? Wir würden dort nicht hineinfallen. Es kann uns immer wieder neu passieren, dass wir überrascht werden und wir uns eingestehen müssen, doch, und ich würde es trotzdem tun. Weil ich genauso ein Sünder bin, mit dem gleichen Potenzial wie all die anderen. Und wir müssen auch immer wieder an diesem neuen Gedanken gebrochen werden. Jesus muss uns immer wieder neu an diesen Punkt führen, dass wir erkennen, wie große Versager wir wirklich sind. Weil in uns immer wieder der Gedanke entsteht, so schlimm bin ich gar nicht. Ja, Jesus musste für mich sterben. Ja, und ohne Jesus würde ich niemals die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Aber es gibt immer noch welche, die sind viel schlimmer als ich. Es gibt immer noch welche, die haben noch viel mehr verbrochen als ich. Und da entsteht immer wieder neu der Gedanke, so schlimm ist es doch gar nicht mit mir. Und wie schnell sind wir dann dabei zu denken, dass wir doch auch irgendwie vertrauenswürdiger sind als andere. Dass Gott sich schon mehr auf uns verlassen kann, wie vielleicht auf andere, die nicht so diszipliniert sind, nicht so gut erzogen sind vielleicht, nicht so gut geprägt sind. Aber wir sind nicht vertrauenswürdig. Wir sind von uns aus nicht zuverlässig. Jesus, er braucht uns nicht, weil wir gut sind oder weil wir brauchbar sind. Nein, er will uns, obwohl wir böse sind. Er will uns, obwohl wir unbrauchbar sind. Und das ist ein Unterschied. Petrus, er konnte seinen Worten kein Gewicht verleihen. Er ist weggelaufen. Er hat ihn verraten. Und er ist ihm nicht treu geblieben. Die Situation in Petrus seinem Leben, sie mehren sich. In denen er entweder völlig voreilig in Worten und Handlungen ist, oder sehr stark wechselt zwischen seinen Reaktionen. Und wir könnten jetzt noch einige andere Geschichten nehmen und dahin durchgehen. Und dieses Muster würde sich immer wieder bestätigen. Bei der Verklärung Jesu. Mose und Elia, Petrus will ihnen Hütten bauen. In diesem Moment wäre es wahrscheinlich viel besser gewesen, zu schweigen und diese Erscheinung zu genießen und zu hören und die Majestät und Herrlichkeit Jesus zu sehen, anstatt zu reden. Bei der Fußwaschung will er zuerst nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Was? Jesus, du willst mir die Füße waschen? Und kurze Zeit später bittet er Jesus, dass er ihm den ganzen Körper wäscht. Bei der Gefangennahme von Jesus nimmt Petrus ein Dolch oder ein kleines Schwert und schlägt Malchus, eigentlich einem Knecht, das Ohr ab. Auch hier hat er nicht wirklich nachgedacht. Es ist ein Muster, das sich durch die Geschichten zieht. Warum? Weil Petrus so war. Das war sein Wesen. So war er in seinem Charakter. Ständig musste er das Gleiche lernen, immer wieder neu. Ständig musste er lernen, dass ihm der Durchblick fehlt, dass er zu schnell ist, dass er unbeständig ist, dass er eigenwillig ist, dass er stolz ist. Ist es nicht so, dass wir durch Situationen in unserem Leben auch ständig die gleichen Dinge lernen? Sie zeigen sich nur oft anders, aber wir erleben Dinge in unserem Leben, die uns immer wieder zeigen, dass wir genau die gleichen Dinge haben. Dass unser eigener Wille immer wieder ein Problem ist in der Beziehung zu Jesus. Dass wir selbst oft unbeständig sind und schnell ins Straucheln kommen. Dass wir oft stolz sind und uns für größer halten, als wir wirklich sind. Aber das ist nicht alles, was wir von Petrus wissen, dass er vorschnell war, sondern er war auch formbar. Für Jesus war er auch der Formbare. Gleichzeitig sehen wir auch hier in jeder dieser einzelnen Geschichten eine Reaktion von Jesus. Und Jesus reagiert nicht in jeder Situation gleich. Als Petrus ihn vom Kreuz abhalten will, ist Jesus verärgert. Und mir scheint es so, als Petrus auf dem Wasser geht, schenkt Jesus dem, dass Petrus dann sinkt, gar nicht so viel Beachtung, sondern nimmt es sehr locker auf. Und als Petrus ankündigt, dass er ihn verleugnen würde, macht Jesus das klar mit einem sehr großen Ernst und einer Betroffenheit. Jesus reagiert auf das Verhalten von Petrus und oft weist er ihn zurecht und oft zeigt er ihm, dass er falsch liegt. Und er macht das mit einer Geduld und er macht das mit einer Liebe. Und manche harte Worte von Jesus waren nicht einfach für ihn. Aber Jesus hat ihn nie aus seinem Jüngerschaftsprogramm rausgeworfen. Jesus hat ihn nie auf Distanz gesetzt, hat ihn nie von sich gewiesen. Er hat ihn zurechtgewiesen, aber nie abgewiesen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Petrus, er war aus einem sehr groben Material geschnitzt. Und da war noch vieles, was Jesus verändern wollte und musste. Und er bearbeitete ihn, der redete mit ihm und er zeigte ihm Dinge. Und es würde noch einige Situationen brauchen und noch einen tieferen Fall brauchen, damit Petrus gebrochen sein würde und gebrochen sein konnte, um das zu sein, wozu Jesus ihn machen wollte. Niemand, der mit Jesus lebt, keiner von uns beginnt sein Leben mit Jesus dort, wo wir irgendwo sein werden, wo wir irgendwann sein werden. Wenn wir in die Schule Jesu eintreten, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben am Anfang unseres Glaubenslebens, dann bedeutet das, dass wir durch viele Situationen in unserem Leben gehen werden, mit ihm an seiner Seite, in denen er uns konfrontiert, in denen er zu uns spricht, in denen wir Situationen erleben müssen, in denen Jesus uns herausfordert, uns prägt, manchmal sogar bricht. Und das ist nicht immer leicht und das kann schwer für uns sein, aber Jesus wird uns nicht abweisen. Er wird uns nicht irgendwo stehen lassen und sagen, okay, und das war jetzt einmal zu viel. Er wird uns nicht von sich stoßen. Und vielleicht laufen wir mal weg und suchen das Weite, aber er geht uns nach. Und auch dann sind wir angenommen, wenn wir versagt haben, wenn wir in unserem Leben einen Scherbenhaufen haben, weil Jesus nicht das sieht, was ist, sondern er sieht das, was sein wird. Jesus gibt Petrus bei der ersten Begegnung einen neuen Namen. Und mit diesem neuen Namen will er darauf anspielen, was aus Petrus werden soll. Aus Petrus sollte ein Stein werden. Etwas, worauf man sich verlassen kann. Etwas, das feststeht. Etwas, das unbeweglich ist. Aber Petrus, er war das nicht. Überhaupt nicht. Er war genau das Gegenteil von dem, was Jesus aus ihm machen wollte. Petrus, er musste erst noch geformt werden, damit er zu diesem festen Stein werden konnte. Er war noch nicht am Ziel, aber dahin wollte Jesus ihn bringen. Und jetzt müssen wir uns so vorstellen, diese einzelnen Situationen sehen für uns meistens so aus wie ein Rückschlag. Wie eine Situation, in der klar wird, ist Petrus wirklich, also sollte er wirklich der Erste in dieser Gruppe sein? Sollte er wirklich der Anführer von den anderen sein? Es sieht so aus, als ob Petrus Jesus mit jeder dieser einzelnen Situationen enttäuschen würde und es einfach nicht versteht. Ja, Petrus, er war ein Versager. Er war wankelmütig, unsicher und im Kern schwach. Aber Jesus sieht nicht darauf, wie er gerade ist, sondern er sieht darauf, was er aus ihm tun würde. Und wenn wir in unserem eigenen Versagen vor Jesus stehen, dann sieht das im ersten Moment aus wie eine Niederlage, wie ein Versagen für etwas, das nie hätte passieren dürfen oder nie hätte passieren sollen. Etwas, das uns immer weiter weg von ihm bringt. Aber manchmal sind das genau die Dinge, die nötig sind, damit er uns in seiner Nähe verändern kann. Die Nähe zu Jesus, die Situation mit Jesus, sie veränderten Petrus immer mehr. weil Jesus einen Plan und eine Bestimmung für Petrus hatte. So wie er auch einen Plan und eine Bestimmung für unser eigenes Leben hat. Und wir tun gut daran, immer wieder in das Leben von Petrus hineinzuschauen und ihn als ein Spiegelbild für uns zu gebrauchen, um uns bewusst zu werden, dass Jesus uns auch durch unterschiedliche Lebenssituationen, auch durch ein Leben in seiner Nähe verändern will. Er sieht das in uns, was er durch seine Gnade, durch seine Geduld, durch seine Liebe und seine Sanftmut in unserem Leben erreichen will. Er sieht in uns nicht das, was immer enttäuschend wirkt. Er sieht das, was seine Gnade aus uns machen will. Und deshalb hört er nicht auf, an uns zu arbeiten. Ja, und manchmal geht es uns vielleicht wie Petrus und wir sind gegen die Wege Gottes in unserem Leben und halten unsere Wege für besser. Und manchmal wollen wir sie noch nicht anerkennen, aber wir brauchen diese Situation, damit wir es immer wieder neu lernen. Ja, und manchmal verlieren wir schnell an unserer Begeisterung den Blick auf Jesus und wir fallen, weil die Ängste und Sorgen so groß sind in unserem Leben. Aber Petrus und die anderen Jünger haben das gebraucht, um Jesus klarer zu sehen, ihn besser zu sehen. Und ja, manchmal sind wir so überzeugt von uns und halten uns besser und würdiger als andere, bis Jesus uns zeigt, dass wir es nicht sind. Das Einzige, das gut ist in unserem Leben, seine Anwesenheit ist. Und auch diese Situation, sie können uns manchmal frustrieren, sie können uns manchmal überfordern, aber sie verändern uns in seiner Nähe, damit wir bei ihm bleiben und damit wir immer mehr so werden, wie er uns haben will. Und möge Gott uns gnädig sein und uns nah bei sich halten, auch wenn wir das immer wieder durchdenken, doch über die einzelnen Situationen von Petrus sie durchdenken und auf unser Leben übertragen und sehen dürfen, uns geht es oft nicht anders. Auch wir sind abhängig von dieser Nähe und dieser Präsenz von Jesus und sind abhängig davon, dass er uns verändert und uns letztendlich stärkt. Amen.